Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über Höhepunkte im Leben. Wir sind heute im Studio WeTalk in der FH Wieselburg. Ich heiße Abi und bin ein Teil der Projektgruppe Zenit. Und heute widmen wir uns einem Thema aus der Luft. Auf Momente der Hochspannung, Begeisterung, Faszination und Überraschung. Und vielleicht in meinem Fall weiche Knie. Und dafür freuen wir uns, einen besonderen Gast mit einem noch besonderen Hobby bei uns begrüßen zu dürfen. Kathi Lotspieler. Kathi ist eine heiße Luftballonfahrerin. Heißluftballonfahrerin. aus der Region Wieselburg und sie wird uns heute über ihr spannendes und ziemlich originelles Hobby berichten und uns einen Einblick über ihre Höhepunkte in der Luft gewähren. Hallo Kathi, schön, ja, dass du da bist.
Danke, freut mich, dass ich da sein darf.
Kathi, du bist 22 Jahre jung.
Genau.
Und arbeitest als Speditionslogistikerin bei der ÖBB. Mhm. Und wie ist es dazu gekommen, dass du das Hobby als Heißluftballonfahrerin ausübst?
Also das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte gewesen. Der Simona Andreas vom Mostviertel Ballooning, der was das bei uns in Wieselburg betreibt, das ist ein sehr guter Freund von meinem Papa. Ich wohne ja direkt in Wieselburg eigentlich. Und die sind dann zusammengekommen und haben sich extrem gut verstanden. Mein Papa hat nachher in Andi ein paar Mal verfolgt. Also der ist in Simona Andi mit dem Auto im Ballon hinten nachgefahren am Boden und hat ihn halt zum Schluss wieder eingesammelt. So ist das nachher zustande gekommen und dann bin ich ein paar Mal mitgefahren und habe gesagt, das ist eigentlich ziemlich cool und hat mir ziemlich gefallen. Natürlich in der Form hat nachher der Simona und der Piloten gesucht und hat welche gebraucht. Und dann habe ich mir da ein bisschen Inspirationen geholt von seinen Fotos. Er ist Ballonfahren gewesen in Dubai, in Australien, der war eigentlich schon in der ganzen Welt. Und das hat mich so inspiriert und hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, okay, passt, ich mache das. Und 3 Monate später bin ich nachher schon im Theoriekurs gesessen.
Okay. Wie man hört, weil das wäre auch meine nächste Frage, also was benötigt man eben, um das Fliegen zu lernen? Welche Anforderungen muss man erfüllen, um eben Ballon fahren zu können oder zu dürfen?
Ja genau, also ein Ballon fährt und fliegt nicht, gell?
Okay, ja.
Und also ich habe das in der Flugschule in Krems gemacht, in Krems-Kneixendorf heißt das. Das ist über den Simona Andreas gegangen. Der hat mich da hingebracht und da haben wir einen Infoabend gehabt und dann haben sie gesagt, okay, passt, kannst du machen. Ich war da 17 Jahre alt. Und du hast halt ein paar Theoriekurse in Form von gewissen Fächern. Das ist Ballonkunde, Luftrecht, Meteorologie natürlich, weil es ja mit dem Wind und mit dem Wetter viel zu tun hat. Dann habe ich ein Funkerzeugnis machen müssen, also so wie jeder normaler Pilot habe ich halt ein Funkzeugnis machen müssen. Dann hast du noch gewisse Ausbildungsfahrten mit einem Lehrer, bei mir waren es 15 Ausbildungsfahrten. Die 16. Fahrt war nachher die Prüfungsfahrt und die 17. war nachher die Alleinfahrt, wo man quasi der Prüfer von unten am Boden zugeschaut hat, wie ich allein oben in der Luft halt fahre.
Okay, das heißt, wenn man fertig ist mit dieser Ausbildung, hast du dann auch einen Führerschein? Ist das so vergleichbar mit bei einem Auto? Oder
ja, genau. Also es ist im Endeffekt ein Pilotenschein. Es heißt BPL, Balloon Pilot Lizenz, also Ballonpilotenschein im Endeffekt. Ja.
Okay. Polizei kann das aber nicht abnehmen in der Luft, oder?
Nein, es gibt keine Flugpolizei.
Gut. Woraus besteht zum Beispiel so ein Heißluftballon? Also welche wichtigen Teile hat es, wo es eben notwendig sind, dass du eben dich vorbereiten kannst eben und wie bereitet man sich eben auf eine Ballonfahrt vor?
Ich bereite mich so auf eine Ballonfahrt vor. Ich muss mir anschauen, wie viele Passagiere ich fahre. Ich muss eine Gewichtsberechnung machen von den Passagieren, weil ich brauche ein Minimal-Take-Off-Gewicht und ein Maximal-Take-Off-Gewicht. Mhm. Dann muss ich mir eine Wetterberatung und die Erlaubnis quasi von Austro-Control einholen, dass ich überhaupt starten darf mit dem Ballon. Also ich rufe den Meteorologen an, das kostet natürlich was er gehört. Der sagt dann, ich sage ihm dann, okay, ich will da und da starten, ist das okay? Und der erklärt mir dann, ja, schon her, so schaut's aus. Und dann sagt, ja oder nein. Wenn es nein ist, darfst du nicht starten. Und wenn es ja ist, dann passt, dann ist das okay. Vom Prinzip her zum Ballonfahren brauche ich eben die Ballonhülle. Ganz klar, die lege ich auf das aus, mit wie viel Leiter ich fahre und wie schwer ich bin, je nachdem, desto größer und kleiner ist halt die Hülle. Natürlich der Korb, da gibt es auch verschiedene Größen. je nachdem, wenn ich jetzt mit 8 Leuten fahre, nehme ich einen großen Korb und wenn ich mit 2 Leuten fahre, nehme ich einen ganz kleinen Korb. Dann gibt es ein Aufrüstgebläse, das ist ein riesengroßer Ventilator. Da wird halt beim Starten vom Ballon die Hülle mit kalter Luft eingefüllt und nachher, wenn er prall genug ist, dann wird er mit warmer Luft gefüllt. Das mache ich mit dem Brenner. Wie gesagt, den Brenner, was ich schon erwähnt habe, braucht man natürlich. Ein paar Gasflaschen, die sind gefüllt mit Propangas. Die muss ich mir auch anschauen, wie viel Leute habe ich mit, was ist für Außentemperatur, wie viele Gasflaschen brauche ich, dass ich auskomme. Und dann nehme ich natürlich dementsprechend mehr nachher mit, dass ich ein bisschen ein Spaß habe, sonst irgendwann nicht zum Tanken gehe. Ja, ein GPS und ein Höhenmesser habe ich noch mit, dass ich halt sehe, in was für Richtung fahre ich und wie hoch bin ich. Ein Funkgerät sollte dementsprechend hochgehen, dass ich mit den Flughäfen in der Umgebung halt funken kann. Und wenn ich wirklich hochgehen will, bei uns in Wieselburg sind es ungefähr 3000 Meter, dann nehme ich einen Transponder mit. Das ist einfach das Gerät, das mit dir am Turm, am Flughafen sieht, weil meine Hülle reflektiert diese Strahlen nicht retour. Deswegen muss ich ein eigenes Gerät mitnehmen, das er mit uns sieht, auf sein Radar.
Das heißt, man muss eben kommunizieren mit dem Airport Tower, ob und wie hoch man fliegen darf? Oder
also es gibt da verschiedene Zonen. Je weiter dass man beim Flughafen hierbei ist, desto weiter geht diese sogenannte Kontrollzone am Boden runter. Wir in Wieselburg, wir sagen immer, wir sind im gelobten Land, weil wir dürfen bis 2500 Meter frei sein, ohne jeglicher Funkkontakt mit irgendeinem Flughafen. Natürlich, wenn ich weiter zu Linz zubekomme, dann habe ich nur mehr 800 Meter, was ich frei bin. Und also, was über 800 Meter ist, brauche ich noch ein Transponder-Funkgerät. Und je weiter beim Flughafen zu, wenn ich sage, ich will in Asten St. Florian da in Linz, was wir schon ein paar Mal gehabt haben, starten, muss ich einen Flugplan aufgeben.
Verstehe. Das eine Teil, das war ein Wärme, wo ich gesagt habe, Ventilator oder sowas.
Aufrüstgebläse,
Entschuldigung. Ja. Wozu dient das? Also was macht man damit?
Also wenn ich Ballon fahren gehe, dann ist ja das Ganze, der Korb, die Hülle und das alles ist ja alles am Anhänger drauf. Und beim Ballonfahren ziehe ich das alles vom Anhänger runter und auch dieses Aufrüstgebläse. Es ist ja so, das kannst du dir so vorstellen, am Boden liegt der Korb, die Hülle ist angehängt und wird ausgestrafft. Das liegt alles, also das steht nicht, sondern das liegt. Das Aufrüstgebläse, das stelle ich mir so links oder rechts vom Korb, wie es der Pilot nachher haben will, stelle ich mir das hin und dann schalte ich dann ein und 2 Leute halten dieses Ballonmaul eben auf. Und dann wird da diese kalte Luft einblasen. Hinten wird der Ballon zugemacht, weil sonst kommt ja die Luft wieder raus. Und da musst du aufpassen, also je praller, dass der Ballon da liegt, desto besser kannst du noch aufstellen. Je mehr kalte Luft das drinnen ist mit dem Ventilator, desto besser. Das merkst du nachher, sobald er wirklich prall genug ist mit der kalten Luft, dann fange ich an, dass ich mich quasi in den Korb, also zum Brenner hinknie. Ist jetzt ein bisschen blöd ohne bildliche Vorstellung.
Okay, ja.
Und dann hört sie eine und natürlich durch die warme Luft in der Hülle stellt er sie von allein auf.
Okay, weil sich die Luft dann eben ausdehnt. Weil ich habe nämlich ein paar Bilder gesehen, da war eben dieses Aufrüstgebläse wahrscheinlich auch mit an, also auf den Bildern. Und ich habe geglaubt, das ist etwas, was man eben verwendet, in der Luft die Richtung ein bisschen anzugeben oder so. Also ich sage, okay, ich lenke jetzt nach links oder nach rechts.
Nein, gar nicht. Also okay. Ich bin in der Luft, ich bin wirklich rein vom Wind abhängig. Ich kann den Ballon absolut nicht steuern.
Okay. Besorgniserregend. Vorerst. Gut. Worauf muss geachtet werden in der Luft? Also was gibt's da... Auf dass man Rücksicht nehmen muss oder...
Meinst du jetzt auf andere Flugzeuge oder irgendwas?
Nein, einfach, ich glaube, das Thema war zum Beispiel mit dem Wind, was du ja, eben angesprochen okay. hast. Ja, oder wettertechnisch, kann ich auch bei Regen fliegen oder...
Vorn.
Dazu kommen wir, glaube ich, noch einmal später. Also da müssen wir unbedingt erklären, was da, warum fahren und nicht fliegen ist. Ja. Bleiben wir beim Fahren, ja?
Also man muss natürlich aufpassen, Ballonfahren ist... Da ist nur ein menschlicher Hintergrund. Ich sage, in einem Flugzeug müssen kilometerweise Kabel zusammenspülen, dass das Ding überhaupt fliegen kann. Und beim Ballonfahren ist halt nur wirklich nur der Mensch. Und man muss aufpassen auf die Winde. Der Meteorologe hat mir erklärt, okay, es geht in der Hechen der Wind und in der Hechen der Wind. Und dann weiß ich, okay, ich komme dort oder da hin und dort kann ich landen. Also es geht eigentlich immer nur ums Landen. Gell? Du musst immer aufpassen, was du landen kannst. Und wenn der Wind dann nicht so ist, wie er wirklich vorhergesehen ist, dann musst du immer einen Plan B haben im Hirn. Okay, was mache ich, wenn der Wind nicht so geht? Dann muss ich mit irgendeinem anderen Wind in irgendeiner anderen Hechen halt woanders hinfahren, dass ich halt dort dann landen kann. Auf das musst du eigentlich am Meeren aufpassen. Natürlich muss ich auch auf meine Passagiere schauen, wenn irgendwer jetzt sagt, der hat ein bisschen Angst oder er ist ein bisschen flau im Magen. Natürlich auf das Acht geben, gell. auf den Passagier eben schauen, immer einen Zucker, wir haben immer Cola oder einen Traubenzucker mit, dass er eben, dass der Puls, gell, dass okay. er da bleibt, nicht, dass er zusammenkippt im Korb. Ja, auf das schauen wir halt.
Ja, voll cool, ja. Sehr interessant. Das ist ein ganz guter Übergang. Also hat es schon mal Situationen gegeben, die eben gefährlich waren, einfach eine prekäre Situation oder etwas, was bei dir persönlich den Puls eben in die Decke geschossen hat, oder?
Ja, habe ich schon mal gehabt, auf alle Fälle. Natürlich, es kann immer irgendwas sein, dadurch, dass man halt das Wetter und den Wind nicht vorhersehen kann. Gell? Natürlich die Austragkontrolle, die Meteorologen, mit denen wir das anklären, die kennen sich aus, die haben das studiert, das sind gescheiter Leute, aber wenn der Wind sagt, hey, hallo, so nett, dann ist es halt jetzt nicht so. Und ich habe das gehabt, ich bin gestartet, nicht weit von da, und da war halt überall nur Wald, und ich habe mir das vorher angeschaut. Man weiß ja vorher im Endeffekt eh, in was für eine Hechen der Wind hingeht. Gell? Da gibt es Modelle, Systeme, Programme, wo du das anschauen kannst. Und ja, dann habe ich gewusst, okay, passt, ich kann da starten, und dann bleibe ich in der und der Hechen, dass ich dort und da nachher landen kann, weil das ist landbares Gebiet. Ja, dem war nicht so. Also ich bin nachher auf und war extrem schnell in die komplett verkehrte Richtung. Dann habe ich mir gedacht, was tust du jetzt? Und ich habe aber immer, wie gesagt, einen Plan B in der Tasche, und somit habe ich nachher nur mehr geschaut, wo der Wind hingeht. Am Handy kann ich das auch schauen. Gell? Und bin aufgegangen, also auf fast 3000 Meter, 2500 sowas, und habe nachher relativ schnell einen komplett einen anderen Wind in die nicht einmal irgendwie vorhergesehene Richtung erwischt und bin halt dann in eine komplett andere Gegend gefahren, und dort bin ich nachher gelandet. Also das war aber ein kurzer Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt einmal kurz zurückbleiben, und was tust du jetzt und wie regelst du das jetzt am besten? Da musst du schon aufpassen, aber du musst immer in dich gehen, und bevor du jetzt da durchdrast oder irgendwas ist, also wirklich rückbleiben. Es gibt immer eine Lösung.
Das heißt, wenn der Wind jetzt da ganz in die andere Richtung bläst und du weichst jetzt von deiner normalen oder deiner regulären Route ab, kann es ja passieren, dass du mal irgendwo landest, wo du nicht vorgesehen hattest zu landen. Ja, ja. Gibt es auch Situationen oder so, ich meine, das muss ja nachher wieder alles abgebaut werden, oder würdest du dann schauen, dass du wieder abhebst und weiterfährst, um eine bessere Position sozusagen landen zu können, dass du doch besser dann abgeholt werden kannst? Ich kann mir vorstellen, dass eben das ganze Material eben auch ein Gewicht hat.
Es ist so, ich darf mit meinem Ballon, rein mit dem Ballon, mit dem ganzen Ding, darf ich überall landen, außer in eindeutig eingezäunten und privat genutzten Gebiet halt. Da darf ich nicht landen. Aber sonst darf ich überall landen. Das, was ich darf mit dem Auto nicht reinfahren. Okay. So, jetzt ist aber, wenn du mitten in einem Feld stehst, bringt dir das nichts, wenn du den Ballon nachher ausgetragen musst. Das ist ja, und so auf das schauen wir schon, dass wir irgendwo gleich nebenbei eine Straße finden oder einen Weg finden oder eine komplette angemalte Wiesen. Und sonst, wenn es wirklich ist, dass man irgendwo reinfahren muss mit dem Auto, dann müssen wir den zuständigen Bauern, den, was halt das Grundstück kehrt, den müssen wir nachher fragen, ob wir reinfahren können. Wenn ich von oben schon sehe, okay, das geht gar nicht, weil da ist komplett nass oder das ist ein Sumpfgebiet oder irgendwas, dann fahre ich, dann, okay, kurz bevor ich am Boden aufkomme, sage ich, okay, nein, da können wir nicht landen, das ist furchtbar, dann fahre ich noch ein bisschen weiter, ja.
Okay. Du hast vorhin erwähnt, dass die Hülle, das ist ja das obere, das ausschaut wie eine verkehrte Zwiebel, ja.
Ja, genau.
Das wird dann geschlossen, also beim Aufstellen wird die Oberseite geschlossen, das heißt, es hat irgendwelche Öffnungen auch, oder wie darf man das verstehen?
Es hat unten natürlich die Öffnung, wo es am Korb hängt, gell, das Ballonmaul, wo ich halt mit dem Brenner reinhalte, und das Gebinde, also die Hülle ist aber oben am Deckel eigentlich auch offen. Das hört sich jetzt ziemlich komisch an, aber ist eigentlich, wenn man nachdenkt, ganz logisch. Das wird beim Aufrüsten, hat das hinten so Klettverschlüsse, und da machen wir das, also ich als Pilotin und halt mein Verfolger, wir machen das hinten, machen das mit einem Kletter so, dass die Luft nicht raus kann. Und nachher dann, wenn der Ballon aufgestellt ist und ich stehe und kurz vorm Starten bin, dann ziehe ich den kompletten Deckel eigentlich innen nur einmal einer, da gibt es eine Leine, die was das einziehen kann, ziehe ich das einer und hat es nachher, und dann pickt es so Stoff auf Stoff, und dann kann das gar nicht aufgehen. Ich brauche aber den Deckel oft, weil wenn ich in der Luft zum Beispiel zu viel gehatzt habe, dann muss ich kurz aufmachen. Oder zum Landen brauche ich es. Wenn ich wirklich beim Landen am Boden bleiben muss, weil ich kann keine, weiß ich nicht, 5 Meter mehr weiter hupfen, dann muss ich den Deckel aufmachen und sagen, okay, wir müssen da jetzt da stehen bleiben.
Das heißt, die Landung ist dann dementsprechend ein abrupter Stoß?
Nein,
oder?
Gar nicht. Nein, es gibt schon zwei Arten von Landungen. Das eine ist die stehende Landung und das andere ist die Schleiflandung.
Bitte um Erklärung.
Also die stehende Landung, ist die Hofratslandung zum Beispiel, nennt man das natürlich ganz edel, ist eh klar. Das ist einfach, du kommst am Boden auf und bleibst stehen und da passiert da nichts. Die Schleiflandung, sage ich, sind vor 10 Ballonfahrten, sind 2 Schleiflandungen dabei. Da passiert da gar nichts, brauchst da keine Sorgen nicht machen, wenn du Ballonfahren gehst. Ja. Sondern es ist einfach das, dass ich mit der Korbkanten am Boden schon abbremse. Der Wind drückt mir aber nach wie vor nur auf die Hülle und somit schmeißt es uns automatisch um. Und je nachdem, wie stark nachher der Wind ist, kann es halt sein, dass du ein paar Meter noch schleifst.
Was heißt jetzt, schmeißt uns um? Das heißt,
ja,
das
du liegst
alle
nachher.
Das heißt, die ganzen Passagiere
liegen
fallen aus dem... Okay.
Genau.
Ruft sie dann auch so, brace yourself.
Nein, aber nicht. Du musst nur unbedingt im Korb bleiben, egal ob stehende Landung oder ob Schleiflandung, unbedingt im Korb bleiben, weil wenn ich jetzt eine stehende Landung habe und du vor lauter Freude steigst gleich aus und willst ein Foto machen, durch den Gewichtsverlust hebe ich wieder an. Das vergessen leider oft. Das ist ganz lustig, da musst du 5-mal landen, dass du alle Passagiere ausbringst. Und bei einer Schleiflandung ist es auch so, also da bleibst du so lange im Korb, bis dass die komplette Luft von der Hülle draußen ist. Weil wenn der Wind noch mehr auf die Hülle, weißt du, das ist so eine große Angriffsfläche noch, und wenn der Wind noch mehr auf die Hülle draufdrückt und du gerade am Aussteigen bist, dass du rausgrallen willst, dann hat es die so Viere und das ist nicht ganz angenehm, glaube ich.
Okay. Ganz cool, ganz cool.
Ich, dass ich voll vom Ballon fahre.
Nein, also das ist, hat mich jetzt nicht so ganz Ding. Das heißt, Löcher im genau, das heißt, da oben gibt es ein Loch, das zur Regulierung von der Luft eben das gewährleistet, und dass du halt dementsprechend rauf oder runter fahren kannst.
Ja.
Was zählt zu deinen schönsten Erlebnissen in der Luft, was du als Höhepunkt deiner, ich sag mal, Ballonkarriere bezeichnest?
Ja, gibt es auf alle Fälle ein paar Sachen. Es ist ja jede Fahrt natürlich ganz eigen. Auch jede Fahrt, auch wenn ich viel in Wieselburg starte, ist ja jede Fahrt wunderschön und ganz anders als wie die vorige Fahrt von Wieselburg weg. Eine von meinen schönsten Erlebnissen bis jetzt, da das sagen ist auf alle Fälle das, ich bin in Wieselburg gestartet ohne Nebel, weil ich darf im Nebel ja nicht starten, weil ich auf Sichtflug fahre. Ja. Und ich bin gestartet ohne Nebel und war in der Luft und auf einmal ist der Nebel aufgezogen. Gell. Also das war im Herbst, wo es halt so ganz kalt schon unten ist, aber in der Luft war es voll warm. Und dann warst du quasi wie über den Wolken, schwebst du dahin und dann schauen die Wolken so flauschig aus und dann greifst du das an. Das war wirklich eine meiner Erlebnisse, also das war wirklich ein Wahnsinn. Und was natürlich jedes Jahr immer ein Wahnsinn ist, wir sind immer im Jänner, der ganze Verein eigentlich von uns, sind wir in Filzmoos, das ist in Salzburg, sind wir da stationiert, eine Woche lang, eineinhalb Wochen lang, je nachdem, wie heute das Wetter passt. Und da machen wir immer Alpenballonfahrten. Und natürlich eine Alpenballonfahrt ist halt ein Wahnsinn. Da siehst du über das Gebirge von ganz Österreich und wenn du ein Glück hast, kannst du bis runter nach Italien fahren oder Slowenien fahren und
wow,
noch einmal bis zum Mittelmeer oder du siehst das sogar. Das sind natürlich ganz andere Eindrücke.
Wahnsinn. Mhm. Gibt es da irgendwelche Regelungen zwischen den Grenzübergängen? Darf man da einfach so rüber fahren?
Ja,
und
also
landen,
bei solchen Ballon-Meetings nenne ich es jetzt einmal, da sind ja voll viele Ballonfahrer dort, das sind ja nicht nur wir dort, sondern da sind normalerweise so um die 70, 75 Ballonfahrer dort.
Okay.
Diese waren wir auch draußen, da waren es nur 40. Und da kannst du eigentlich direkt runterfahren. Also die wissen, da ist ein Event und Ding. Wenn du jetzt alleinig startest und halt der Simone Andi macht, ist der startet in Bayern und fährt bis nach Italien. Da brauchst du wenn mit, der was mit den Italienern nachher funken kann. Unbedingt, ja.
Aber sonst. Ich meine, ich stelle mir das ja irrsinnig geil vor, also die ganze Flotte, sage ich einmal, da in der Luft gemeinsam. Und
schaut wahnsinnig gut aus. Wenn da auf einmal 40 Ballonen hintereinander starten, ist wirklich ein ziemliches Erlebnis. Ja.
Und kommuniziert man da untereinander von Ballon zu Ballon? Oder?
Nein, das nicht. Also wir haben alle unterschiedliche Funkgeräte. Wir waren in Fützmus, wir waren 2 Ballonen von Wieselburg. Wir haben schon die gleichen Funkgeräte und die gleiche Frequenz auch gehabt, dass man untereinander halt reden kann und sich verständigen kann, hey, in was für einer Ehren bist du und wo fährst du hin und in was für einer Ehren bist du und wo geht's da hin? Aber ich rede nicht mit alle 40 Ballons, weil das war ein bisschen viel, wenn man sich alle untereinander hören, da hast du keine Ruhe nicht und die Passagiere wollen so oft auch nicht. Und,
ja. Okay. Gut. Und gibt es einen Ort oder mehrere Orte, wo du noch unbedingt einmal selber Heißluftballon fahren möchtest oder
Ja, also ich will selber Ballon fahren, auf alle Fälle nur fast auf der ganzen Welt eigentlich. Es gibt ja Staatsmeisterschaften, Weltmeisterschaften, im Ballonfahren gibt es ja auch. Und der Simona Andi, vor dem habe ich mir da halt extrem viel Inspirationen geholt, natürlich vom Ausland. Der hat Staatsmeisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, bis zu die Air Olympics ist der gefahren. Und die Air Olympics waren das letzte Mal, wo er mitgefahren ist, in Dubai. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Da sind die Ballone zwischen die ganzen Hochhäuser gewesen. Ja. Also das sind Fotos, das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. So. Und was mich auch sehr interessieren würde, nur ist Australien zum selber fahren, einfach weil ich voll der Australien-Fan bin, so schon mal alleinig. Und dann natürlich bist du mit dem Hobby mit dem Heißluftballon dort, das ist halt auch ganz was Nettes, sage ich jetzt einmal. Freut man sich, wenn da irgendein Bewerber mal war, dass man da mitfahren kann. Mhm. Und Amerika, also alles, was Südamerika ist, Brasilien war der Andi auch schon. Also der war wirklich schon überall. Und jetzt im Oktober fahren wir vielleicht nach Albuquerque, also nach New Mexico.
Okay.
Da ist das größte Ballontreffen auf der ganzen Welt. Da fahren wir vielleicht hin. Also es gibt schon sehr viele Orte, wo man noch Ballon fahren will.
Geil. Mhm. Sehr cool. Was empfiehlst du jemanden, zum Beispiel wie mir, der Höhenangst hat und noch seine Bedenken vor einer Ballonfahrt eben, was, also, wenn ich sage, okay, das ist für mich irgendwie noch zu gefährlich, einfach ich bin besorgt, dass das abstürzen könnte oder das, keine Ahnung, einfach diese, was würdest du diesen Personen eben empfehlen?
Es ist so, man sagt, im Heißluftballon gibt es keine Höhenangst nicht. Das kann ich jetzt, wenn dazu jemand was Höhenangst hat, das glaubt man sowieso nicht. Aber man hat meistens Höhenangst, wenn man einen fixen Punkt hat, wo man oben schaut. Wenn du jetzt auf einer Leiter oben stehst, wenn du jetzt auf einem Dachl, wo oben stehst, schaust du auf einen fixen Punkt oben und dann verlierst du irgendwie so, weiß ich nicht, der Gleichgewicht ein bisschen und dann hast du automatisch Höhenangst. Mhm. Meistens ist es nicht die Höhenangst, sondern meistens ist die Angst vom Absturz.
Ja. Das hat man dann nie aber auch nicht gesagt.
Ja, genau. Und beim Ballonfahren ist das so, ich finde immer, man merkt, das Abheben natürlich merkst, aber nachher dann schaust du nicht mehr runter. Du winkst vielleicht noch einen anderen oder weiß ich nicht, den Autos am Boden, wenn irgendwer da ist, dann weiß ich nicht, was halt dabei ist. Aber sonst schaust du nur nach vorn, wie beim Autofahren. Du schaust was da die Donau entlang, du schaust dir die Berge an, du schaust dir das ganze Panorama an, du schaust nur nach vorn, du siehst St. Pölten, du siehst am Städten von Wieselburg aus, aber du schaust nicht wirklich, ja, du schaust nicht wirklich runter. Nach unten.
Okay. temperaturtechnisch, ist da irgendwie ein Unterschied oder muss ich mich jetzt da, wenn ich Ballon fahren gehe, zum Beispiel im Hochsommer irgendwie anders anziehen, weil man ja doch ein paar tausende Meter in die Luft steigt?
Nein, absolut nicht. Also im Hochsommer zum Beispiel, wenn wir jetzt am Boden nur 30 Grad haben, dann ist es oben in 2000 Meter, sage ich mal, ganz angenehm zum Ertragen. Also da ist dann nicht mehr heiß, aber auch überhaupt nicht kalt. Im Winter ist das so, wie wir jetzt in Filzmoos waren. Filzmoos ist so ein Kälteloch, da haben wir immer so minus 10, minus 11 Grad gehabt, da freut dich schon gescheiter am Boden, das ist schon sehr gut. Aber wenn du noch in der Luft bist, ziehst du die Jacken, die Handschuhe, die Hauben, alles aus, weil im Winter ist es oben wärmer.
Okay.
Ist ziemlich lustig, weil es eigentlich gegenteilig ist, aber man darf da nicht vergessen, man ist in der direkten Sonne und wir haben halt immer im Winter so ein Kaltluftsee bei uns am Boden, sagen nicht wir dazu, und den harzt halt im Winter nicht aus, deswegen ist es oben wärmer. Und natürlich hast du den Brenner über dem Kopf, der was da mit 1400 Grad die Flamme schießt. Also da ist es da ein bisschen runter.
Das heißt, man kann die Hände ab und zu hinhalten, um sie zu wärmen.
Ja, aber nicht zu knapp, weil sonst hast du dann, weiß ich nicht, gegrillte Hände oder so. Das war nicht so gut. Aber vom Prinzip her brauchst du dich nicht anders anziehen, wie wenn du am Boden bist. Okay. Was du im Sommer auf alle Fälle, wenn du Ballonfahren gewusst schon machen musst, du brauchst da lange Hosen. Nicht aus dem Grund, weil es kalt ist oder so und feste Schuhe auch. Nicht, weil es kalt ist, sondern einfach, wenn ich jetzt eine Schleiflandung habe mit dir und der Korb ist geflochten, kann es passieren, dass irgendwo was außer steht und du scherst dir den Fuß auf oder irgendwas. Also das einfach eine lange Hosen und festes Schuhwerk anziehen, dann passt das.
Okay. Echt spannend, echt spannend. Also interessiert bin ich auf jeden Fall, aber das mit der Höhenangst, das muss ich mir noch überlegen, ob und wann ich eine Ballonfahrt starten werde.
Du wirst das machen, ich werde dabei stehen.
dann kommen wir eigentlich zu meiner letzten Frage, weil wir hatten diese Diskussion, ich habe das schon mit der Kollegin Doris schon auch gehabt, ja, weil ich tue das immer wieder sagen, das ist Fliegen. Ja. Für mich ist das Fliegen, weil der Ballon ist in der Luft, ja. Und vorhin hast du gesagt, du hast ja den Pilotenschein gemacht. Das ist ja so eine Art Pilotenschein fürs Luftballonfahren.
Ja.
Entschuldigung, heißt Luftballonfahren, dass das Wording auch dazu passt. Warum ist es Fahren? Also warum sagt man zum Heißluftballon, dass es fährt und nicht fliegt?
Da gibt es wirklich eine gute Erklärung dafür. Ich habe das auch nie verstanden. Das Ganze ist so passiert, dass du ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund hast. Mhm. 1783 hat die Ballonfahrt in Paris angefangen. Da hat nicht nur die Ballonfahrt angefangen, sondern die komplette Luftfahrt eigentlich. Und die haben das damals abgeleitet von der Schifffahrt. Weil alles, was an der Wasseroberfläche ist, schwimmt eigentlich. Nur ein Schiff fährt. Obwohl es auch an der Wasseroberfläche ist. Und das fährt. Jetzt haben sie das zumindest von dem abgeleitet. Es gibt aber auch einen physikalischen Hintergrund quasi. Wir sind aerodynamisch. Ich habe was mit Aerodynamik. Nein, jetzt habe ich mich verrät. Nein, das ist umgekehrt. Wir sind aerostatisch. So, ich habe was mit Aerostatik zu tun. Ein Flieger ist aerodynamisch. Alles, was Fliegel hat, starr oder flatternd, ein Vogel, ein Flugzeug, ist aerodynamisch. Und ich fahre mit Gase, mit Gewichtsunterschiede. Ich bin aerostatisch.
Okay.
Fahren wir. Das sind zwei ganz gute Gründe, warum du Ballonfahren hast. Und ich kann da nur einen Hintergrund sagen, das kennt ja jeder. Gase fliegen nicht, sondern Gase fahren, wenn man los da an fahren und nicht an fliegen.
Oh Gott. Ich hätte gerne applaudieren. Der ist gut, ja, das ist ein. Den merke ich mir.
Sehr gut.
Gut, das ist das, also der Hintergrund auch mit der Aerostatik etc. Ja, also sehr, sehr spannend auch, ja. Und cool. Ja, also sehr gut. Kurz zusammengefasst, du hast dein Hobby, also zum Hobby ist es geworden, eben über deine Verwandtschaft, oder war das die Freundin?
Familie, und
ja, also im Bekanntenkreis, genau. Als ja, eben, genau. Eben zum Geschmack gekommen, einfach mitzufahren.
Genau.
Und dann hast du dich eben in eine Fahrschule diesbezüglich angemeldet.
Flugschule.
Jetzt sind wir wieder beim Fliegen, okay. Das heißt, das ist so eine Henne- und Ei-Diskussion.
Ja,
gut.
Genau.
Gut, also in einer Flugschule zum Ballonfahren durchgemacht. Und dann, seit wie vielen Jahren fährst du jetzt da?
Seit 3 Jahren.
Seit 3 Jahren, okay. Und seit 3 Jahren fährst du schon alleine und machst selber diese ganzen Fahrten und organisierst sie auch dementsprechend. Genau. Ja. Und man muss sich diesbezüglich auch keine Sorgen machen, weil so ein Heißluftballon aus Gasen besteht und in der Luft nur fährt. Und ja, vielen Dank, Kathi. Das waren wirklich sehr interessante Einblicke über dein Hobby, und ich hoffe, wir konnten mit diesem Podcast eben den einen oder den anderen ein bisschen aufklären, informieren, und vielleicht, um vielleicht auch eine Ballonfahrt selber anzutreten oder selber zum Flugkurs sich anzumelden. Ja. Vielen Dank dafür.
Dankeschön. Ja.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch etwas Erzählenswertes über eure Höhepunkte im Leben habt, dann schaut euch bitte unsere Projektwand an von dem Projektteam Zenit im 2. Stock des B-Gebäudes, des neuen Gebäudes, und hinterlässt uns einen Zettel mit euren persönlichen Höhepunkten, und somit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag.